Losungstext in einem Losungsvers von heute Morgen für den ersten Advent bekannt gegeben. Heute ist der erste Advent, der Beginn des neuen Kirchenjahres, ist eben nicht im Januar, sondern beginnt mit dem ersten Advent. Und da steht aus dem Propheten Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Eine sehr wichtige Aussage wird hier gemacht, prophetisch voraussagend auf Jesus. Er kommt als König und er wird nicht nur ein Helfer sein, sondern er wird auch gerecht sein. Und mit dieser Gerechtigkeit werden wir es jetzt zu tun haben in meiner Predigtreihe zum Propheten Jona. Jetzt brauche ich die erste Folie mit dem Fisch. Bitte, danke. In den letzten drei Predigten habe ich euch ja vom Propheten Jona weitergegeben und heute also der letzte Teil, der Abschluss aus diesem Buch. Es war ja so, dass Jona den Auftrag hatte, von Gott in die assyrische Stadt Ninive, die Hauptstadt, zu gehen und dort eine Drohbotschaft der Bevölkerung auszurichten, weil diese Stadt oder dieses Volk extrem böse und gewalttätig war. Und es waren Feinde des Volkes Israel. Und Jona musste hingehen, aber er wollte nicht. Er hat sich geweigert, er wollte den Auftrag nicht ausführen. Er ist geflohen vor Gott, ist auf ein Schiff Richtung Westen anstatt Richtung Osten und geriet dort mit der Mannschaft in einen gewaltigen Sturm. Das war dann alles im Kapitel 1, auf und davon ging er. Aber Gott hat ihn im Sturm gerettet, obwohl Jona dort bereit gewesen wäre zu sterben, sein Leben hinzugeben, sich ins Meer werfen zu lassen und somit die Besatzung zu retten. Gott hat Jona durch den Fisch gerettet und hat ihm den zweiten Auftrag nochmals gegeben. Geh nach Ninive. Und was hat Jona gemacht? Er ging und hat zuerst einen Satz von sich gegeben, der lautete: Ihr Bewohner von Ninive, in 40 Tagen wird eure Stadt dem Boden, dem Erdboden gleichgemacht, wird sie zerstört. Das war der Hauptinhalt seiner Botschaft und völlig überraschend, Kapitel 3, hat die Bevölkerung von Ninive, das waren 120.000 Einwohner, Buße getan. Sie sind vor Gott gekommen und haben Gott angefleht und waren nicht sicher, ob Gott ihnen gnädig sein würde. Der König hat angeordnet, dass sie Buße tun, dass sie bereuen, dass es ihnen leid tut, aber er wusste nicht und das Volk Ninive wusste nicht, ob Gott ihnen gnädig sein würde. Der König sagte so: Vielleicht wird Gott uns gnädig sein. Und jetzt also die Fortsetzung. Ich lese euch den letzten Vers aus Kapitel 3, den habe ich euch letztes Mal vorbehalten. Gott sah, dass sie sich, also die Niniviten, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Also Gott hatte den Plan, Ninive die Drohbotschaft zu schicken und zu vernichten. Und dieser Plan war voll und ganz im Kopf von Jona. Wir müssen uns das so vorstellen, das wäre wie die 10 Gebote auf den Steinen eingemeißelt waren, so war diese Botschaft. Ninive wird untergehen, das war im Kopf, im Gedächtnis von Jona eingeschrieben, eingemeißelt. Er hat sich das so fest vorgenommen und jetzt kommt Gott und sagt, oder Gott tut eben nichts, die Stadt, die bleibt, die Menschen, die bleiben, Gott führt seine Drohung lesen nichts von Wiedergeburt, wir lesen nichts davon, dass die Menschen gesagt haben, wir räumen all unsere Götzenstatuen auf die Seite und es gibt nur noch Gott, wir opfern nur noch dem neuen Gott, von dem lesen wir nichts und trotzdem ist Gott gnädig und vernichtet die Stadt nicht. Warum macht Gott so etwas? Wenn doch Gott etwas sagt, dann steht er doch zu seinem Wort und führt es aus. Als ich beim Vorbereiten diesen Übergang gelesen habe und dann diesen Vers 10, musste ich sagen, ja, kann man sich jetzt nicht mehr auf Gott verlassen, wenn er etwas sagt? Ja, dann kommt er einfach und sagt, jetzt habe ich einen Plan B. Geht das? Darf Gott das? Selbstverständlich darf Gott alles, auch wenn es unserem Denken widerspricht. Schauen wir mal, was jetzt Jona daraus macht. Kapitel 4, Verse 1 und 2. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Spürt ihr den Trotz? Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Jona redet sich richtig in Rage. Er ist aufgebracht, er ist aufgewühlt. Im Stil von, das darf doch nicht sein. Also wenn man das so liest, ist man ein bisschen schockiert, wie ein Prophet Gottes jetzt Gott gegenüber auftritt. Es ist ja kein Problem, dass wir mit Gott nicht einverstanden sein dürfen. Es ist kein Problem, dass wir Gott unsere Schwierigkeiten, unser Unverständnis vorlegen dürfen. Kein Problem. Aber wenn man genauer in die Übersetzung hineinliest, Vers 1, er wurde zornig. Aus dem Hebräischen übersetzt heißt es wörtlich, Jona brannte vor Zorn. Wie sieht das aus, wenn wir vor Zorn brennen? Hast du das schon mal erlebt? Wenn es in dir brennt, weil du so wütend und so zornig bist, dann brennt es, dann ist es überhaupt nicht mehr gut. So war es innen drin in Jona. Weil Jona hatte drei Grundprobleme. Ein erstes Grundproblem von Jona war seine Theologie, also sein Gottesbild, sein Gottesverständnis. Sein zweites Problem war sein Herz. Und sein drittes Problem war sein Ich, seine Selbstgerechtigkeit. Wir schauen uns zuerst an seine Theologie. Er wirft Gott sozusagen an den Kopf. Wie kannst du nur die Assyrer retten? Sie haben sich ja nur geändert, weil sie Angst vor dir haben. Das war keine echte Bekehrung, will er damit sagen. Und jetzt machst du so etwas, weil du ein barmherziger Gott bist. Aber nach meinem Verständnis geht das eindeutig zu weit. Das passt nicht in das religiöse Schema von dieser Zeit. Und es passt auch nicht in mein Schema, sagt Jona. Was er nicht so richtig realisiert ist, welche wunderbare Eigenschaften er von Gott hier aufzählt. Schauen wir mal diesen Vers. Er spricht von Gott, wie er voll Liebe ist. Er spricht von Gott, wie er Erbarmen hat. Er spricht von Gott, wie er Geduld hat, wie er gütig ist und wie Gott Mitleid hat. Eigentlich müsste jetzt Jona weiterfahren und in ein Loblied einstimmen und Gott danken für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine Liebe, für all das, was Gott so Gutes getan hat. setzt eine Mauer auf zwischen sich und Gott. Er zählt wohl diese Eigenschaften auf, aber er bringt es nicht auf die Reihe. Er bringt Gottes Sicht von Gerechtigkeit, von Gerechtsein nicht auf die Reihe, was das mit Liebe zu tun hat, weil er sich sagt, wenn jemand böse ist, muss er bestraft werden. Dann darf Gott nicht kommen und sagen, ich begnadige dich jetzt. Was denkt Jona? Und was denken wir? Darf Gott so handeln? Darf Gott Menschen begnadigen, denen wir den Tod wünschen? Oder vielleicht nicht den Tod, aber das Schlimmste und das Schlechteste. Darf Gott anders handeln? Jona fährt jetzt weiter und sagt, weil das jetzt so geschehen ist, deshalb kannst du jetzt mein Leben haben. Nimm mein Leben zurück, Herr, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Also der ist tief unten gelandet. Hä? Ist ja nicht das erste Mal, schon auf dem Schiff wurde er sein Leben geben. Und jetzt wieder kommt er mit dieser Idee, es ist besser zu sterben als zu leben. Er hält das nicht aus mit Gott. Das hat jetzt mit seinem Herz zu tun, mit seinem zweiten Problem, sein Herz. Sein Problem liegt tief in seinem Herzen, im Stil von Gott, wenn ich das und das nicht bekomme, dann will ich nicht mehr leben. Wenn du nicht das und das tust, dann will ich nichts mehr von dir wissen und dir nicht mehr dienen. Wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann ziehe ich hier einen Schlussstrich. Ihr denkt vielleicht, das ist jetzt ein bisschen krass, aber es ist nicht abwegig. Es war so, aufgrund der Reaktion von Jona muss man davon ausgehen, dass er so dachte. Es ist zwar nicht so aufgeschrieben, aber man kann es so hineinlesen. Also, er hält Gott vor, Gott, du darfst nicht so barmherzig sein. Ich verrückt. Aber mir gegenüber musst du dann schon barmherzig sein. Ja. Gott, du darfst das Böse nicht stehen lassen, du musst es bestrafen. Jetzt mache ich eine Klammer auf. Was ist später dann geschehen mit diesem Volk in Ninive? Jona lebte zu der Zeit, als er diesen Auftrag hatte, etwa im Jahr 770, 760 vor Christus. 40 oder 50 Jahre später hat das Volk der Assyrer, also nicht nur Ninive, sondern das Volk der Assyrer, den Nordteil von Israel besetzt und erobert. Also da war nichts mehr von Friede und von Freude und so weiter und von Gnade und Güte. Da muss man sich fragen, ja, hat dieses Volk nichts mehr in sich von dieser Reue und Buße, die sie da gemacht haben? Das war eine bittere Erfahrung dann für den Norden von Israel. Sie werden von ihren Feinden überrannt. Das war im Jahr 722. 110 Jahre später, im Jahre 612, wurde das mächtige, das gefürchtete, das gewalttätige, das riesige Reich der Assyrer von den Babyloniern und von den Medo-Persern eingenommen und ausgelöscht. Also hat Gott im Nachhinein betrachtet dennoch Strafe walten lassen. Einfach nicht sofort. Aber man merkt im Nachhinein, dass im Volk der Assyrer zu erklären, wer Gott ist, was er für ein Wesen hat, warum Gott überhaupt die Erde geschaffen hat, warum den Menschen geschaffen hat, warum Gott sein Volk Israel geschaffen hat und dass Gott Segen und Gutes für die Welt im Sinn hat. Das wäre die Botschaft von Jona gewesen, die er hätte bringen können, den Bewohnern in Ninive. Er hätte ihnen erklären können, dass Gott einen Bund mit den Völkern eingehen will. Nein, Jona hat sich beschränkt auf sich selber und hat sich selber bemitleidet, weil es nicht so lief, wie er sich das vorstellte. Jona hatte einen anderen Gott als Gott, sage ich jetzt mal. Er war zwar Gottes Prophet, aber in seinem Herzen hatte er einen anderen Gott, und das war sein Volk. Sein Volk Israel war sein Gott. Er wollte dafür alles tun, eben die Feinde auslöschen und so weiter, damit Israel Ruhe und Frieden hat. Aber damit hat er sich eigentlich Gott widersetzt. Ihm war das Volk Israel wichtiger als der Schöpfer. Und so wie Jona hat jedes von uns auch einen Gott. Neben Gott. Vielleicht, wenn du so in dich hineinschaust, was könnte deine größte Liebe sein? Was könnte das dein höchster Wert im Leben sein? Was könnte das sein, was du anbetest? Dein eigentlicher Gott, könnte das sein? Könnte das sein dein Ehepartner? Könnten es deine Kinder sein, die dein eigentlicher Gott sind? Ist dein Beruf dein höchster Wert? Ist dein Besitz dein höchster Gott? Oder dein Ansehen, dein guter Ruf, ist das Höchste in deinem Leben? Machen wir uns bewusst, Gott lässt neben sich keinen anderen Gott zu. Also, er sagt uns das, du kannst nicht zwei Götter haben. Auch Jesus hat das aufgenommen, er hat gesagt, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott dienen. Mammon steht nicht für Schweizer Franken. Mammon steht für einen anderen Gott. Also darum sagt Jesus auch, überleg dir gut, wenn du mir nachfolgen willst, dann entweder bin ich als Jesus dein Gott oder es ist jemand oder etwas anderes. Aber es geht nicht beides zusammen. Das ist wichtig für uns, dass wir das begreifen. Nicht, dass wir nichts mehr haben dürfen, aber Sichtweite zur Stadt hin und beobachtet, was jetzt geschieht. Immer noch in der Erwartung, da wird jetzt alles ausgelöscht. Es wird heiß, Jonah schwitzt, er bekommt warm und Gott lässt im Nu binnen ein paar Stunden eine schnell wachsende Pflanze wachsen und Jonah hat Schatten und es geht ihm gut. Und Gott hat sich um ihn gesorgt. Es heißt, Jonah ist fröhlich und freut sich. Vers 6. So im Sinn, endlich läuft einmal etwas so, dass ich etwas davon habe. Was bringt es mir? Was nützt es mir? Das passt jetzt für Jonah. Endlich mal was. Diese wunderbare Pflanze. Aber was macht Gott? Am Tag darauf schickt er einen Wurm, der nagt an der Pflanze und schwupp ist die wieder weg. Jetzt kommt Jonah wieder in Fahrt. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jonah auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, kommt uns das bekannt vor, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Schon wieder, das ist schon das dritte Mal. Aber Gott fragte ihn, wie im Vers 4, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jonah, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Jetzt kommt das dritte Problem von Jonah zum Vorschein. Das ist sein Ich, seine Selbstgerechtigkeit. Immer noch fühlt er sich im Recht. Ich darf zornig sein. Klar, das darf er. Aber in diesem Stil, wie er Gott gegenüber zornig ist, das nicht so nachvollziehbar ist, ist es eigenartig. Sein alter Stolz ist immer noch in ihm, der ist noch nicht weg. Er fühlt sich besser als da diese Assyrer, als diese Heiden. Die sollen doch umkommen, aber nicht er. Und er vergisst, dass alle Menschen Geschöpfe von Gott sind. Alle Menschen haben Gottes Gnade verdient, nicht nur Jonah. Nicht nur die Matrosen auf dem Schiff, nicht nur das Volk Israel, nicht nur wir hier. Alle Menschen haben Gottes Gnade verdient, wenn sie ihr Herz öffnen und Jesus aufnehmen in sich. Was macht Gott jetzt mit diesem störrischen Jonah? Die Fortsetzung in Vers 10 und 11. Und jetzt kommt ein Abschnitt oder kommen zwei Verse, die sehr bemerkenswert sind, weil Gott jetzt sein Herz öffnet für Jonah. Bisher hat Jonah viel von sich preisgegeben, wie er tickt. Und jetzt bringt Gott sein Herz zum Vorschein und offenbart es Jonah und zeigt ihm, schau mal Jonah, wie ich über die ganze Sache denke. Es gibt wenige Stellen in der Bibel, wo Gott sein Herz einem Menschen so direkt zeigt. Vielleicht hast du schon das Herz von Gott direkt mal so nahe erfahren. Und Jonah hat hier jetzt das Privileg, das Herz von Gott zu erfahren. Ich lese euch Verse 10 und 11. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen gestorben, trotzdem tut sie dir leid. Und jetzt und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Das Wort Leid tun bedeutet hier nicht nur ich habe Mitleid, sondern ich trauere um etwas oder um jemanden. Ich habe ein Zerbrochen. Rizinuspflanze und 120.000 Menschen, Menschen, Lebewesen, geliebte Menschen, geliebte Geschöpfe, geschaffene Geschöpfe von Gott. Und diese 120.000 willst du, excuse jetzt, verrecken lassen, aber wenn seine Pflanze zugrunde geht, dann weinst du. Jona, du bist von allen Sinnen, Jona, du bist durch den Wind, Jona. Was würden wir Jona sagen? Aber denken wir nicht manchmal auch ähnlich? Ich muss dir zuhören. Ja. Und Jona, Gott hat nicht nur hier bei Jona sein Herz offenbart, schon bei Noah ist es Gott so ähnlich ergangen. Kurz vor der Sintflut stellen wir uns vor, wie es Gott ergangen ist, als sein Sohn an diesem Kreuz gehangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott einfach zugeschaut hat und gesagt hat, ja, so jetzt ist es halt so. Das hat Gottes Herz zerrissen. Und doch hat er es gemacht. Und warum macht Gott das? Warum hängt Gott sein Herz so an uns? Es gibt nur eine Antwort. Weil er uns freiwillig liebt. Weil er will, Gott will uns lieben. Darum weint er über die Menschen, wenn ihnen alles andere wichtiger ist und er ihnen egal ist. Und jetzt, wenn es wieder auf Weihnachten zugeht, jetzt sehen wir wieder überall in den Einkaufszentren die schöne Beleuchtung, die gesponnenen Rabatte bei den Einkäufen, der Trubel beim Posten, die Weihnachtsrabatte, die Weihnachtsmärkte und alles drum und dran. Gott spielt keine Rolle mehr in dieser Weihnacht. Wie ist es ihm da wohl zu finden? Sagt er, ist mir doch egal, sollen sie zugrunde gehen. Nein, das glaube ich nicht, dass Gott so denkt. Verrückt ist nur, dass Jona so denkt. Obwohl, das muss man gerechterweise hier sagen, obwohl die Menschen in Ninive die Gnade nicht verdient haben, hat Gott sie verschont. Gott hat es so gemacht. Er wollte es so. Ja, und Jesus, er selber hat ja auch geweint. Er hat auch ein zerrissenes Herz gehabt. Damals in Jerusalem, über die Bewohner in Jerusalem ist geschrieben, wie Jesus, Lukas 19 steht das. Jesus merkt, dass die Menschen verschlossen sind für Gottes Wirken, für seine Zeichen und Wunder und Gott nicht erkannt hat. Und Jesus hat geweint über Jerusalem. Nicht, weil er zornig war und nicht, weil er Selbstmitleid hatte wie Jona, sondern weil Jesus die Blindheit der Menschen gesehen hat. Er hat erkannt, wenn die Menschen ihn, Jesus, nicht erkennen und die Verbindung zu Gott, dem Vater, nicht realisieren, dann gehen sie verloren, dann gehen sie auf immer und ewig verloren. Und darum hat Jesus am Kreuz ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja gar nicht, was sie da tun. Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Schmerz kommt in diesem Satz voll zum Ausdruck. Ich komme zum Schluss. Was sollen wir jetzt daraus lernen? Ich denke, nicht nur Jona muss in den Spiegel schauen, auch wir. In den Spiegel und uns anschauen und uns fragen, was ist uns das Wichtigste? Bin ich mir das Wichtigste auf der Welt? Ist es jemand anders? Ist es ein Gegenstand? Oder ist es eben Gott, weil er mich liebt? sind nicht abschließend, aber vielleicht ist eine Möglichkeit,